Guten Tag und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um heute mit uns über das Thema Motivation im Schulkontext zu sprechen. Ihr Wissen als Lehrerin und Psychologin gibt uns eine wertvolle Perspektive, insbesondere in Bezug auf das Benotungssystem in der Volksschule.
Ja, hallo, mein Name ist Elke Potterpin. Ich bin hier in meiner Funktion als Hochschullehrende an der Pädagogischen Hochschule Wien zuständig für den Bereich der Lernpsychologie, Entwicklungspsychologie und Persönlichkeitsbildung. In meinen frühen Jahren habe ich an einer verschränkten Ganztagsvolksschule unterrichtet, über 20 Jahre, und ich werde versuchen, die Antworten auf Ihre Fragen aus diesen beiden Expertisen heraus zu finden.
Meine erste Frage lautet: Wie hängt Motivation und Leistungsbeurteilung zusammen?
Ja, das sind zwei große, komplexe Begriffe. Motivation auf der einen Seite und Leistungsbeurteilung auf der anderen Seite. Zunächst, glaube ich, müssen wir mal unterscheiden. Es gibt ja hier drei wichtige Unterbegriffe, nämlich die Leistungsfeststellung, die Leistungsrückmeldung und dann eben auch die Leistungsbeurteilung. Und die Art und Weise, wie wir Leistungen feststellen und rückmelden, haben natürlich schon mal einen großen Einfluss auf Motivation. Und ja, Leistungsrückmeldung kann auf zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten betrachtet werden. Einerseits gibt es die sogenannte formative Leistungsrückmeldung und Feststellung und auf der anderen Seite die summative. Während die summative jenen Bereich beschreibt, den wir üblicherweise aus dem Bildungssystem kennen, nämlich es wird etwas erarbeitet, wir lernen etwas meistens hin zu einem Test, zu einer Schularbeit und dann wird sozusagen die Leistung summativ in ihrer Summe eben bewertet und beurteilt und in dieser Form rückgemeldet, beschäftigt sich die formative Leistungsrückmeldung eher damit, wie wir während des Lernprozesses den Schülerinnen und Schülern Rückmeldung geben, sodass sie im Lernprozess quasi aus ihren Missverständnissen und Fehlern, wenn wir es so nennen wollen, lernen können und selber noch zu besseren Lernergebnissen kommen. Das macht natürlich einen Unterschied auf die Motivation, denn wenn ich weiß, ich lerne für einen Test und auf diesem Test bekomme ich dann ein befriedigend oder genügend oder was auch immer und dann ist sozusagen die Beurteilung endgültig, dann ist nicht allzu viel Motivation da, danach diesbezüglich zu diesem Stoffgebiet nochmal das Lernen aufzunehmen. Währenddessen oder hingegen, wenn ich wäre durch die formative Rückmeldung merke, durch mein Engagement kann ich noch meine Endergebnisse verbessern, entwickelt sich eher natürlich Motivation. Und ob dieser motivationale Faktor jetzt extrinsisch ist, weil ich das tue, um eine bessere Beurteilung am Schluss zu erhalten oder überhaupt die Klasse positiv abschließen zu können, oder ob ich das für die Lehrperson tue, weil ich ihr gefallen möchte oder weil ich es für ein Pickerl, ein Sterndal oder sonst etwas tue, ist damit nicht entschieden. Ne? Das große Ziel ist natürlich immer, möglichst häufig intrinsische Motivation anzuregen. Da können wir als Lehrpersonen ja nur Impulse setzen. Interessen und Neugierde müssen dann letztlich vom Inneren des Lernenden kommen. Oder das ist zumindest die Definition von intrinsischer Motivation.
Meine nächste Frage lautet: Wie kann die Motivation unabhängig einer Leistungsbeurteilung erhöht werden?
Ja, da liefert uns die Psychologie ein paar grundlegende Motivationskonzepte und Modelle, verschiedenste Formen. Vielleicht beginne ich eines zu erwähnen, das sogenannte Erwartungsmalwertmodell versucht uns zu erklären, dass es zwei wesentliche Faktoren gibt, um Motivation zu erhöhen. Einerseits, wie hoch schätze ich als Lernender meine Erwartungshaltung ein, das Lernziel auch zu erreichen? Also sprich, wie selbstwirksam fühle ich mich und wie sehr sehe ich mich in der Lage, dass mir das schon gelingen wird auch. Und auf der anderen Seite, der zweite Faktor beschreibt die Frage nach dem Sinn und nach dem Nutzen. Also was ist der Wert dessen, was ich hier lernen soll? Und wenn wir diese beiden Faktoren zueinander führen oder wie bei einer Multiplikation multiplizieren, also ein Produkt ausrechnen, theoretisch natürlich nur gedacht, dann können wir sozusagen den Motivationswert feststellen und schauen, bei welcher Säule können wir vielleicht noch etwas nachjustieren. Also zum Beispiel, wenn die Säule das ich fühle mich wenig wirksam, sehr gering ist, dass ich dieses Ziel auch erreichen kann, dann macht es Sinn, mit Schülerinnen und Schülern zu besprechen, was brauchst du, damit du dich sicherer fühlst, was brauchst du für Unterstützungen, was brauchst du für Strategien oder sollen wir das Lernziel anpassen, einen Schwierigkeitsgrad reduzieren, was auch immer, sodass die Motivation oder diese Säule der Motivation des Wirksamkeitsgefühls erhöht werden kann. Und wenn das eh in Ordnung ist, also das Kompetenzgefühl ganz gut ausgeprägt ist, aber eine Schülerin, ein Schüler sagt, ja, aber ich sehe eigentlich keinen Sinn, wozu soll ich denn das lernen? Ja? Da mag ich eigentlich jetzt gar nicht viel Ressourcen investieren in dieses Thema, bringt mir nichts, würden die Schülerinnen und Schüler vielleicht sagen. Dann ist es an uns Pädagoginnen und Pädagogen, entweder selbst zu prüfen, ob das tatsächlich ein sinnvolles Lernziel für diese Altersgruppe oder für dieses Individuum auch ist. Und wenn wir aber eine sinnvolle Begründung finden, warum das wertvoll ist oder wert ist es zu lernen, dann ist es gut, wenn wir das entsprechend auch kommunizieren an die Schülerinnen und diesen Wert entsprechend weitergeben. Das wäre so ein Zugang, wie wir anhand von zwei sehr wesentlichen Säulen sozusagen Motivation erhöhen können. Vielleicht ist wichtig noch zu erwähnen, wenn nur einer der beiden Faktoren gleich Null ist, dann gilt es wie in einer mathematischen Multiplikation, ein Faktor ist Null und das Produkt ist ebenfalls Null. Also ganz Null darf sozusagen keine Säule sein, sonst haben wir kaum Chancen, Motivation hier anzuregen. Ja, es gibt auch noch andere Motivationsmodelle. Sollen wir da noch weitergehen bei diesem Thema oder möchten Sie noch eine andere Frage stellen?
Ja, Sie können gerne noch weiter erzählen.
Ja, okay. Dann fällt mir jetzt als nächstes spontan die Selbstbestimmungstheorie von Deasy und Ryan ein. Die haben sich mit der Frage der Motivation sehr, sehr gründlich auseinandergesetzt und haben uns sozusagen mitgegeben, dass es drei psychologische Grundbedürfnisse gibt, die bei einem Menschen erfüllt sein müssen, dass die Motivation möglichst hoch ausgebildet sein kann. Und das sind folgende drei Säulen. Zum einen das soziale Eingebundensein in eine Gruppe. Ich glaube, das kennen wir alle, spätestens seit Corona wissen wir, wie wichtig es ist, auch in einer Gemeinschaft gut integriert zu sein, nährende Beziehungen zu haben, die mich dann auch bei meinem Lernprozess auf welche Art und Weise auch immer unterstützen. Die zweite wichtige Säule ist das Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstbestimmtheit. Das heißt, der Mensch selbst ist grundsätzlich ein freiheitsliebendes Wesen. Und natürlich streben auch schon kleine Kinder in ihrer Entwicklung immer dieser Selbstständigkeit auch entgegen. Und je mehr sie daher auch autonom ihre Lernprozesse gestalten können, also auch mitsprechen können, auf welche Art und Weise sie etwas lernen, vielleicht zum Teil auch manche Inhalte mitentscheiden können, vielleicht auch in der zeitlichen Struktur mitreden können, mit welcher Übung oder mit welchem Themenbereich sie beginnen möchten und dann fortsetzen. Also hier ein gewisses Maß an Freiheit und Offenheit, sinnvolles natürlich, ja, aus unserer Pädagoginnenperspektive mitgeben können, dann würde das auch dieses Grundbedürfnis der Autonomie erhöhen und das würde auch die Motivation steigern. Und das dritte Bedürfnis, da findet sich jetzt eine Parallele zu dem ersten Modell, zu dem Erwartungsmalwertmodell von vorhin, denn da geht es um dieses Bedürfnis nach Wirksamkeit, nach Kompetenzgefühl. Also auch hier steckt wieder drinnen dieses Bedürfnis, ich möchte das Gefühl haben, dass ich das schon irgendwie schaffen kann. Ja, und wenn diese drei Bedürfnisse möglichst gut abgedeckt sind, können wir auch Motivation steigern. Also wir sehen schon anhand nur dieser beiden Modelle, und es gibt noch mehr, dass wir Möglichkeiten haben, ganz ohne zu sagen, wenn du das machst, bekommst du ein Befriedigend, wenn du so agierst, ist das ein Minus, wenn du das machst, kriegst du ein Doppelplus oder ein sehr gut, ja. Wir können ganz ohne diesen Elementen hantieren und trotzdem Motivation erhöhen.
Könnten Sie uns noch abschließend die motivationsfördernden Benotungssysteme näher erläutern?
Sehr gerne. Es gibt natürlich zu dem klassischen System der Ziffernotenbeurteilung mittlerweile auch alternative Möglichkeiten. Zum Beispiel, oder wir können ja auch alternative Möglichkeiten als ergänzende Formen zu den Ziffernoten verwenden, Was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt die Möglichkeit der verbalen Beschreibung oder der verbalen Rückmeldung. Wenn wir das schon sozusagen im ganzen Lernprozess, im formativen Sinn immer wieder auch nützen, dann macht das auch vielleicht logischen Sinn, das auch in der abschließenden Bewertung mit zu berücksichtigen und eben auch eine verbale Ergänzung dazuzugeben. Allerdings muss schon gesagt werden, es ist gar nicht einfach, sprachliche Mittel zu finden. Wir kennen ja die Komplexität von Kommunikation und das, was oft die Lehrperson sozusagen in ihren Gedanken oder in ihren, ja, wenn wir nach Schulz von Thun, von den vier Seiten der Botschaften ausgehen, vermitteln möchte, kann oft ganz anders gehört oder verstanden werden. Also hier wäre auch wichtig, dass man das auch erklärt und bespricht und Rückfragen möglich macht sozusagen. Es bietet sich an, sowas zum Beispiel in Kehlgesprächen, in Kinder-Eltern-Lehrer-Gesprächen einzusetzen, um dann hier auch noch im Gespräch das erläutern zu können. Das wäre mal eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit sind die klassischen Pensenbücher, wie wir das von Montessori kennen. Und hier gibt es auch Anlehnungen. Manche Schulen haben da oder Lehrpersonen haben da schöne Feedbackbögen oder Lernentwicklungsbögen, wenn man so möchte, entwickelt, wo sie sozusagen Lernziele von allen Themenbereichen, Fachbereichen auflisten, die wichtigsten Lernziele und die dann in so einem manchmal Smiley-System oder abgestuften System semesterweise sozusagen erheben, um zu schauen, inwieweit hat dieses Kind die einzelnen Lernziele in den unterschiedlichen Bereichen und auf welcher Stufe bereits erreicht. Manchmal, wie gesagt, werden da so drei Smileys verwendet. Man könnte das auch variieren mit einer größeren Zahl. Und es bietet sich auch an, den Kindern das zur Selbsteinschätzung zunächst einmal zu geben und zu sagen, vielleicht auch im Gespräch zu fragen, wie schätzt du ein, wie weit bist du schon im Zahlraum 100 mit diesem und jenem Lernziel gekommen? Kannst du das schon wunderbar oder mittelmäßig oder brauchst du da noch ein bisschen mehr Unterstützung? Und dann kann das auch die Lehrperson sozusagen einschätzen und dann könnte man in einem Gespräch auch schauen, wo divergieren diese Einschätzungen, wo überschätzt sich oder unterschätzt sich das Kind. Auf jeden Fall wäre das eine schöne Besprechung der Lern- und Leistungsentwicklung und wir könnten an dieser Stelle neue Ziele zum Beispiel gleich gemeinsam definieren. Ne? Also wo fehlt noch was, macht ja nichts, ne? Wir sind ja mitten im Lernprozess und was wären dann sozusagen die nächsten Schritte, die dann als nächstes angegangen werden können. Ja, ich glaube, das wären so mal die wichtigsten Alternativen.
Möchten Sie noch einen abschließenden Gedanken mit uns teilen?
Ja, sehr gerne. Also dieses Thema ist natürlich riesengroß, das jetzt in 10 Minuten abzuhandeln, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aber vielleicht möchte ich abschließend noch darauf hinweisen, wie wichtig eigentlich die Grundhaltung und Grundeinstellung von Pädagoginnen und Pädagogen zu diesem Thema Motivation und auch Leistung ganz generell ist. Und ich denke, es ist ganz entscheidend, dass wir hier mit einem ressourcenorientierten Blick ins Lerngeschehen gehen, auch das, was Kinder können und zeigen, aber auch darauf, was sie eben noch nicht können. Wir können immer rückmelden, was ist schon gelungen und natürlich sollen wir auch hinweisen darauf, wo ist noch Entwicklungspotenzial. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, so eine positive Fehlerkultur mit ins Klassenzimmer zu nehmen, wo wir eben nicht nur sagen, so, du hast schon wieder 5 Fehler gemacht, sondern wo ein Fehler zu etwas, zu einer Chance wird und wo wir Kindern auch mitgeben, aus Fehlern wird man klug, darum ist einer nicht genug und dass wir, wie gesagt, auch mit dem Verständnis reingehen und das auch transportieren an die Kinder, dass eben Irrtümer zum Lernprozess gehören und dass wir uns da eben gemeinsam weiterentwickeln und auch wir Lehrpersonen immer wieder ja auch Fehler machen, jetzt unter Redezeichen, und auch aus diesen weiter lernen und uns weiterentwickeln. Und ich denke, wenn wir mit dieser Haltung und dieser Einstellung reingehen, haben wir schon ganz viel für positive Emotionen und daher auch für die Motivation getan. Und dann werden sich die Leistungsrückmeldungen und Ergebnisse quasi von selbst ergeben.
Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und Ihre wertvollen Einblicke. Es war wirklich sehr interessant, Ihre Perspektiven zu hören und ich bin mir auch ganz sicher, dass Ihre Erfahrungen vielen weiterhelfen werden. Vielen herzlichen Dank.
Ja, das hoffe ich. Ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse zum Nachdenken und zur Reflexion und zu diesen Themen, zu diesen wichtigen Themen Motivation und Leistungsfeststellung, Rückmeldung, Beurteilung mitgeben und bedanke mich für Ihr Interview.
Dankeschön.